In der DDR konnten Mädchen und Frauen bei Verdacht auf Geschlechtskrankheiten in sogenannte venerologische Stationen eingewiesen werden, und zwar zwangseingewiesen. Erst kürzlich hat eine studentische Initiative aus Dresden Vorträge zu diesen Stationen organisiert und Max, einer der Organisatoren und ein Mitglied von der Initiative KritMed, ist jetzt bei mir am Telefon. Kannst du vielleicht zu Beginn einfach nochmal erläutern, was macht denn KritMed? Was sind eure Themen und Ziele der Initiative?
Also KritMed steht erstmal für kritische Mediziner in dem Fall jetzt in Dresden, aber mittlerweile gibt es KritMed-Gruppen in, ich glaube, über 10 Hochschulstandorten in Deutschland. Und was wir machen oder was wir versuchen zu machen, ist so ein bisschen eine kritische Perspektive auf die Medizin, wie wir sie heute praktizieren, aber auch wie sie in der Vergangenheit praktiziert wurde, zu finden. Und da haben wir verschiedene Arbeitsgruppen. Also zum Beispiel, was wir machen mit den venerologischen, also diesen sexualheilkundlichen Stationen. Und es gab eine große Arbeitsgruppe bei uns, so ein Paragraphen 218 und 219, also die Abtreibungsdebatte, die gerade vor ein paar Monaten sehr aktuell war, aber eigentlich immer noch ist. Wir beschäftigen uns viel mit Ökonomisierung in der Medizin. Also wir hatten letztes Jahr einen Kongress organisiert, einen kleinen hier in Dresden, wo es einfach ein bisschen darum ging, wie wollen wir Medizin machen, wie wollen wir mit unseren PatientInnen umgehen und wie können wir das aktuelle System sozusagen beeinflussen oder ein bisschen humaner gestalten. Genau, aber wir sind sehr divers in den Schwerpunkten. Wenn jemand bei uns sagt, okay, ich würde mich voll gerne mit dem und dem neuen Thema beschäftigen, dann gründet sich meistens eine Arbeitsgruppe und dann werden wir auch da aktiv.
Und du warst in der Organisation von dieser Vortragsreihe oder diesen Vorträgen, die zu den sogenannten venerologischen Stationen gehalten wurde. Die venerologischen Stationen, die gab es kurzzeitig in Westdeutschland und aber dann in der gesamten DDR. Kannst du vielleicht nochmal genau erläutern, worum es sich da gehandelt hat bei diesen Stationen?
Also es ist so, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland einfach ein riesiges Problem mit Geschlechtskrankheiten wegen Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und vielen anderen Punkten. Es gab eben diese Problematik. In Reaktion darauf wurden in West- und in Ostdeutschland, und das muss man auch so sagen, diese venerologischen, also sexualheilkundlichen Stationen eröffnet und Leute dort zwangseingewiesen, also in West- wie in Ostdeutschland, um sozusagen dieser in Anführungszeichen Welle Herr zu werden. Nun ist es aber so, dass in Westdeutschland diese Stationen dann auch wieder geschlossen wurden, als man die Geschlechtskrankheiten unter Kontrolle bekommen hat. In Ostdeutschland ist es aber nie passiert, also in der DDR vor allem. In der sowjetischen Besatzungszone, der Vorläuferorganisation sozusagen von der DDR, gab es die, aber dann wurden eben auch entsprechende Gesetze in die DDR mit übernommen. Und der Unterschied war, in der DDR wurden über lange, lange Zeit auch Frauen eingewiesen oder hauptsächlich Frauen eingewiesen, die gar nicht an Geschlechtskrankheiten erkrankt waren. Was ja schon mal eine ganz schön krasse Sache ist, also wenn man zwangseingewiesen wird, ohne krank zu sein.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie wurden denn die Frauen dort aufgegriffen, sage ich mal? Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel Polizei einfach am Bahnhof Frauen, die dort gesessen haben, aufgegriffen haben und in diese Kliniken gebracht haben. Stimmt das so? Oder wie sind die da überhaupt reingelangt?
Also alle Zahlen oder Beispiele, die ich jetzt nennen werde, beziehen sich erstmal auf Halle, weil da kommen diese Daten her. Die Station gab es in allen größeren Städten in der DDR, aber die anderen sind noch nicht so gut aufgearbeitet. Aber in Halle war es so, dass 2/3 aller Einweisungen, das kann man aus Akten nachvollziehen, die Begründung hatten Arbeitsbummerei oder Herumtreiberei, also überhaupt gar keine medizinischen Indikationen. Und vor allem wurden die gar nicht von Ärztinnen und Ärzten ausgestellt. Also die Transportpolizei hat ganz viele Leute eingewiesen. Transportpolizei, das ist so eine Art Bundespolizei heute, würde man sagen. Also die viel an Bahnhöfen und so weiter und so fort. Also da kann ich dir an dem Punkt nur recht geben. Die meisten Frauen kamen dorthin nicht, weil ein Arzt sie dahin eingewiesen hat.
Wie ging es denn den Frauen in diesen Kliniken? Also was kann zu der Behandlungspraxis gesagt werden? Vielleicht auch gerade in Bezug auf Frauen, die eigentlich gar nicht krank waren.
Ich kann mal ein bisschen erzählen, wie das in einem Beispielfall, den ich von der Zeitzeugin auch gehört habe, abgelaufen ist. Und zwar wurde die Frau einfach mitgenommen. Also da war plötzlich die Polizei da und dann wurde mitgenommen, kam in diese Station, musste sich so ein bisschen, wie man das sich im Gefängnis vorstellt, komplett ausziehen, die Haare wurden rasiert, sie hat Anstaltskleidung bekommen und dann war sie dort in dieser Station, also die wirklich auch räumlich getrennt war von der Außenwelt mit Gittern und Türen. In der Poliklinik in Halle, ich kenne mich in Halle nicht gut aus, weil aber auch ziemlich direkt im Zentrum war. Und man kann sich diesen Alltag dort so vorstellen, dass täglich gynäkologische Untersuchungen durchgeführt wurden, was medizinisch absolut hirnrissig ist, zum einen. Zum anderen wurden diese Untersuchungen mit einer sehr, sehr großen Brutalität durchgeführt. Also wir haben in diesem Vortrag ein Zitat verwandt. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal nennen, weil die Zeitzeugin war auch bei uns und hat das nochmal weiterhin ausgeführt bei einem dieser Vorträge, von denen du vorhin gesprochen hast. Und ich finde, das zeichnet ein ganz gutes Bild, was damals passiert ist, weil ich kann das sonst gar nicht so in Worte fassen. Also sie sagt, und das ist jetzt wie gesagt ein Zitat, da nahm er ein dickes, langes Glasrohr und rammte es tief in meinen Unterleib rein. Ich schrie vor lauter Schmerzen. Er meinte, stell dich doch nicht so an, so jungfräulich ist hier niemand mehr. Als er fertig war, lief das Blut aus der Scheide. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass es jeden Tag passiert. Also in den Leitlinien in der Station in Halle hieß es, dass eine Frau, bevor eine Frau entlassen werden kann, sie 30 dieser Abstriche machen muss und die negativ sein müssen. Wie gesagt, das hat medizinisch nicht viel mit der Realität zu tun, aber so konnte man sich den Alltag dort vorstellen. Und dann waren die Frauen also 4 bis 6 Wochen, in Einzelfällen bis zu 12 Wochen, wie gesagt, wieder bezogen auf Halle, wurden dann entlassen. Und was ich noch besonders krass finde an der Situation ist, am Ende mussten diese Frauen Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen. Also sie durften mit niemandem drüber reden, wie EhepartnerInnen oder Kinder oder Verwandte. Unter Androhung der Rücküberweisung in so eine Station.
Auf diese sogenannten venerologischen Stationen wurden in der DDR Frauen festgehalten, die eigentlich gar keine Geschlechtskrankheiten hatten. Wie war denn das überhaupt so möglich? Also kannst du was zu der rechtlichen Grundlage sagen?
Ich kann jetzt auch nur rezitieren, was ich gehört habe in diesen Vorträgen, was ich gelesen habe. Und zwar gab es in der DDR ein dreistufiges System, nachdem so eine Zwangseinweisung stattfinden kann. Also mit sozusagen 2 Verwarnungen auf unterschiedlichen Ebenen. Und an der 3. Stufe stand dann diese Zwangseinweisung. Genau, und das war die Theorie sozusagen. Aber in der Praxis ist es so abgelaufen, dass Frauen oft einfach sozusagen von der Polizei mitgenommen wurden, was ich vorher erwähnt hatte, oder die plötzlich an der Tür standen und auch Leute mitgenommen haben. Das heißt, diese rechtliche Grundlage wurde in den Fällen, die mir nachvollziehbar sind, nicht erfüllt. Dazu kommt auch, in der DDR gab es eine Schweigepflicht. Also die Ärztinnen und Ärzte dürften eigentlich mit niemandem darüber reden, aber es gab wohl Berichte. Und diese Stationen, das ist von der Aktenlage dokumentiert, wurden vom Ministerium für Gesundheitswesen koordiniert und vom Ministerium für Staatssicherheit überwacht. Das heißt, wir haben auch dokumentierte Fälle, wo inoffizielle mitarbeitende Ärzte in diesen Stationen waren, also 2 fallen mir da ein, 2 Fälle, die dann Berichte geschrieben haben über Patientinnen. Und das widerspricht ganz klar der Schweigepflicht. Das war also formal auch absolut in der DDR illegal.
Kann man denn etwas zu der politischen oder zu den medizinischen Bestrebungen sagen, die so dahinter standen, dass Frauen dort festgehalten wurden und sowohl psychisch als auch physisch misshandelt wurden?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt. Also hier habe ich auch nochmal ein Zitat von der Hausordnung in der Station in Halle. Und da heißt es, durch erzieherische Einwirkungen muss erreicht werden, dass diese Bürger nach ihrer Krankenhausentlassung die Gesetze unseres Staates achten, eine gute Arbeitsdisziplin zeigen und sich in ihrem Verhalten in unserer Gesellschaft von den Prinzipien des sozialistischen Zusammenlebens der Bürger unseres Staates leiten lassen. Also für mich klingt das eher nach einem pädagogischen Auftrag und er wurde auch in vielen Veröffentlichungen aus diesen Stationen so weitergetragen. Es gab einen Chefarzt, der lange Zeit in Halle tätig war und auch als sehr sadistisch beschrieben wurde, selbst von Mitarbeitenden. Und der hat ein Frauenbild gezeichnet in vielen Publikationen, dass die Frauen sozusagen ihrer Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung gegenüber entmündigt. Also sagt, wir müssen diesen Frauen irgendwie Erziehung verpassen, dass sie nicht mit jedem schlafen, den sie sehen, damit wir die Geschlechtskrankheiten unter Kontrolle bekommen. Und das ist natürlich ein ganz absurdes Frauenbild, das da vorherrschte, aber das sich aus meiner Perspektive schon sehr stark durch diese Station zieht.
Wie wird denn so heute mit diesem Thema umgegangen? Also wieso ist es denn scheinbar aus so vielen Köpfen verschwunden oder vielleicht auch nie da gewesen?
Also das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. In der allgemeinen Öffentlichkeit ist dazu, also in meiner Erfahrung nach, sehr, sehr wenig bekannt. Vor ungefähr 5 Jahren hat die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt, das ist die Frau Neumann-Becker, zusammen mit dem Herrn Professor Steger, der ist Professor in Ulm, also an der Uniklinik in Ulm, diese Forschung überhaupt erst angestoßen. Davor hat sich niemand wirklich damit beschäftigt, obwohl schon einige Leute davon wissen müssen. Und nachdem nach und nach diese Forschung Ergebnisse brachte, kam es auch in öffentliches Licht. Es gab große Zeitungsartikel, das ZDF hatte einen Feature darüber gemacht, aber es kam nie in die Lehre. Also zum Beispiel in Ulm schon, weil da dieser Professor sitzt, aber bei mir in Dresden, wo ich studiere, da wird das mit keinem Wort erwähnt während des gesamten Studiums, was ich schon echt bedenklich finde. Und so hat man diese Strukturen, die sehr interessiert sind und die sich viel damit beschäftigen, wo wir auch viel Förderung erfahren haben, die Heinrich-Böll-Stiftung, also Weiterdenken in Sachsen, der Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen der Herr Lutz Rathenow, der uns auch großzügig unterstützt hat. Also in diesem Kreis ist es wohl bekannt und da beschäftigen sich auch Leute damit, aber in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht. Und was viel bedenklicher ist, auch in der Ärztinnenschaft überhaupt nicht, meiner Meinung nach.
Wie sah denn eure Aufarbeitung aus oder eure Aufklärungsarbeit bei CritMed, vielleicht abgesehen von den Vorträgen? Und gibt es so zusätzlich zu eurer Initiative noch andere Initiativen, die sich damit beschäftigen?
Also bei uns hat es so angefangen, dass ich selbst in Ulm studiert habe und da einfach einen Vortrag von dem Professor drüber gehört habe und das ziemlich unbegreiflich fand, dass ich da nie davon gehört habe. Und dann bin ich irgendwann nach Dresden gewechselt und war in Dresden und habe nie wieder davon gehört und habe irgendwie angefangen, meine Kommilitoninnen und Kommilitonen zu fragen und niemand wusste irgendwas. Und ich war auch bei CritMed und da haben wir eben beschlossen, so einen Vortrag zu machen darüber und haben uns in dem Verlauf ein bisschen eingelesen, so Bücher darüber gelesen, nochmal mit dem Herrn Professor Steger gesprochen. Der war dann auch für einen Vortrag vor ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt angereist. Und so sind wir da eigentlich auch so ein bisschen reingerutscht, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir es einfach so unverständlich fanden, dass sich noch niemand damit beschäftigt hat und gerade an unserer Universität. Dresden ist ein Ort, wo auch Opfer dieses Systems leben. Die sind mittlerweile so zwischen 50 und 80. Also müssen öfters mal zum Arzt gehen und es gibt echt viele Opfer des Systems im hohen fünfstelligen Bereich. Und wir lernen darüber nichts. Also wir sitzen in der Universität und lernen alle möglichen Dinge den ganzen Tag und sicherlich auch sehr wichtige Dinge, aber nichts darüber. Und es gibt dokumentierte Fälle, wo Frauen dann heute zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gegangen sind, sich selber wunden haben, weil da liegen auch noch sehr, sehr viele Traumata, verständlicherweise. Und dann wird ihnen schlicht nicht geglaubt. Und dann heißt es, naja, machen Sie mal Psychotherapie, das kann ja alles nicht sein. Und das kann in unseren Augen überhaupt gar nicht sein. Und das hat dazu geführt, dass wir uns immer mehr mit der Thematik beschäftigt haben und gedacht haben, das muss doch irgendwie Lehre kommen, wir müssen da doch irgendwie Leute erreichen können. Und Teile der Uni waren da sehr kooperativ, haben uns auch finanziell unterstützt. Teile der Uni waren aber auch sehr, sehr viel weniger kooperativ, haben jegliche Kooperation auch abgelehnt, beziehungsweise nur unter Rahmenbedingungen sozusagen zugelassen, die für uns nicht funktioniert hätten. Genau, und jetzt sind wir so an dem Punkt, dass wir einfach noch mal ein bisschen mehr Aufklärung betreiben wollen und aber auch immer dazu sagen, wir sind keine ExpertInnen in dem Gebiet. Was wir machen, ist Aufmerksamkeit erregen, ExpertInnen einladen, wie den Herrn Professor Steger, die Zeitzeugen, die Landesbeauftragten, das versuchen wir zu koordinieren, ein Bewusstsein zu schaffen. Genau so ist es ungefähr abgelaufen. Und zu deiner Frage mit den anderen Initiativen, da ist uns tatsächlich keine bekannt. Also es kann gut sein, dass es da eine gibt, aber nicht, dass ich wüsste.
Welche Reaktion habt ihr denn auf eure Arbeit bekommen, so auf die Vorträge? Ihr seid ja auch mit betroffenen Frauen in Kontakt gewesen.
Eigentlich sehr positive. Gerade, was du gemeint hast, mit betroffenen Frauen Kontakt gewesen. Wir haben eine Veranstaltung mit einer Zeitzeugin organisiert, was uns sehr wichtig war, auch nochmal die Perspektive zu transportieren. Und das war tatsächlich sehr beeindruckend für uns alle, glaube ich, also auf jeden Fall für mich. Also diese Frau hat noch nie in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Die hat vor ein paar Jahren mit dem ZDF das Feature, das ich vorher erwähnt hatte, gemacht. Aber das ist natürlich immer noch mal eine abstrakte Situation, vor einer Kamera zu sitzen und dann sich selbst vielleicht im Fernsehen zu sehen. Aber jetzt saß sie in einem Hörsaal bei uns vor Studierenden und hat diesen unglaublichen Mut aufgebracht, da noch mal drüber zu sprechen. Und das fanden wir alle schon sehr, sehr beachtlich. Aus der Studierendenschaft bei uns hören wir eigentlich auch nur Positives. Also die normale, in Anführungsstrichen, Reaktion ist, wow, krass, also davon habe ich noch nie irgendwas gehört. Wie kann es sein, dass ich noch nie irgendwas davon gehört habe? Auch so ein bisschen Unverständnis, weil das hätte man doch gehört, das ist doch aufgearbeitet, das hätte man mitbekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass es alles sehr, sehr positiv angenommen wird.
Ist dir bekannt, wie andere betroffene Frauen heute mit dieser Vergangenheit umgehen? Also welche Möglichkeiten haben sie oder welche Hürden gibt es auch?
Was ich immer nur befürworten kann, ist, wenn man selbst sozusagen sich mehr damit beschäftigen möchte oder Hilfe suchen möchte oder einfach generell mehr darüber erfahren möchte. Dafür gibt es Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in jedem einzelnen Bundesland, also den Ostdeutschen, den neuen Bundesländern. Die können viel mehr sagen als ich. Die haben eine ganz andere Expertise in dem Hintergrund. Die haben meistens selbst noch das System der DDR erlebt. Das ist was ich nicht von mir behaupten kann. Das heißt, ich würde immer stark empfehlen, mich an die zu wenden. Es gibt auch Selbsthilfevereine, einige wenige, mit denen hatten wir allerdings noch keinen Kontakt, deswegen kann ich da nicht viel drüber sagen. Es ist aber schon so, dass ich aus meiner Perspektive sagen würde, dass die Frauen einen ganz langen Zeitraum allein gelassen wurden, weil das durch solche Behandlungen, das durch solche Unterdrückung oder auch Misshandlung Traumata entstehen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber wenn die dann 20, 30 Jahre oder eben einen sehr langen Zeitraum nicht adressiert werden, dann ist es oft sehr schwer, daran zu kommen für die Frauen. Und das ist natürlich eine für uns sehr schwere Situation einfach. Das ist sehr, sehr schwer, damit umzugehen, weil wir nicht denken, dass diese Frauen sozusagen gerecht behandelt wurden, jetzt im Nachhinein auch in der heutigen Zeit. Aber wenn man da sozusagen sich selbst betroffen fühlt und da mehr Informationen möchte, kann ich nur auf die Landesbeauftragten verweisen.
Ich spreche gerade mit Max von der Initiative KritMed und wir haben eben gerade schon zu eurer Aufarbeitungsarbeit gesprochen und Aufklärungsarbeit. Was sind denn jetzt eure konkreten Forderungen an so die Politik oder die Medizin vielleicht?
Wir haben eine konkrete Forderung an unsere Universität, also die TU Dresden, und zwar dieses Thema mit in die Lehre aufzunehmen. Ich halte es für überaus wichtig, dass wenn Frauen sich Hilfe suchen, und das ist oft bei einem Frauenarzt oder bei einer Frauenärztin, zumindest in der Vergangenheit so passiert, dass sie diese Hilfe dann auch erhalten können und nicht die Antwort bekommen, boah, habe ich ja nie davon gehört oder im Zweifelsfall gar nicht ernst genommen werden. Genau, das ist eigentlich unsere Hauptforderung. Im politischen Kontext können wir da relativ wenig sagen, weil uns da schlicht die Expertise fehlt. Also was wir sind, ist eine studentische Initiative und wir konnten das jetzt aus meiner Perspektive da auch relativ viel erreichen. Aber wie das mechanistisch funktioniert, welches Amt wo einspringen muss, an wen man irgendwelche Anträge schreiben muss, da fehlt uns ehrlicherweise gerade noch ein bisschen der Überblick.
Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, sich noch zu informieren, nachdem eure Vortragsreihe vorbei ist erstmal und vielleicht auch aktiv zu werden?
Also informieren kann man sich immer sehr gut bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da ist jetzt vor ein paar Monaten ein Artikel von dem Professor Steger, also Florian Steger, rausgekommen, der das Ganze nochmal gut zusammenfasst. Im Zweifelsfall tut es aber auch einfach eine Google-Suche, wenn neurologische Stationen DDR. Es gab vor ein paar Jahren ein großes Medienecho, wo viele gute Artikel entstanden sind. Wenn man da selbst aktiv werden möchte, kann ich natürlich immer nur einladen, sich an uns zu wenden oder die Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ich bin da auch immer sehr offen.